Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute möchte ich mit meinem Studiogast Willi Löhr über Vertrauen sprechen. Das ist in einer Gesellschaft, die von Angst, von Misstrauen, von Mangeldenken geprägt ist, fast schon so etwas wie, oh, bewahre mich davor, aber Vertrauen ist vielleicht der Ausgangspunkt von allem. Freuen Sie sich mit mir auf ein Gespräch mit Willi Löhr. Bonhoeffer hat mal gesagt, Erkenntnis ist nicht zu trennen von der Existenz, in der sie gewonnen wurde. Du hast ja keinen geradlinigen Weg gehabt, der dich sozusagen zum Gemeinde- und Kommunalpräventologe gebracht hat, sondern es hat auch in deinem Leben Umbrüche gegeben. Und ein zentrales Thema deines Lebens ist, war und ist und wird sein, das Vertrauen. Wie bist du in dieses Vertrauen gekommen? Das ist dir ja nicht einfach in die Wiege gelegt worden.
Vertrauen ist, was ich heute weiß, hineinwachsen. Mhm. Das ist ein Prozess. Und wenn ich zurückdenke, als junger Mensch, muss ich natürlich schon als Krankenpfleger im Vertrauen gegenüber meinen Patienten. Aber mein Vertrauen war so gut, dass ich immer gesagt habe, ich habe alles im Griff. Mhm. Ich glaube, das war bis zum Alter 55, mhm, wo ich alles selber machen wollte, mhm, alles im Griff haben wollte. Es hat auch gut geklappt, ich habe gut verdient und hatte Familie, vier Kinder und war zufrieden. Und ich habe dir ja auch kurz angedeutet, ich bin 55, 56 in der Garnisonkirche in Wilhelmshaven gewesen und habe an einer Gottesdienst teilgenommen, mhm, mit einem Segen, wo ich schon irritiert war, weil ich plötzlich nach vorne gegangen bin. Ich wollte ja gar nicht nach vorne. Und habe dann Gedanke gehabt, vielleicht auch Geist, Senioren. Das war mein Grundgedanke. Und als ich nach Hause kam und meine Frau mich vier Wochen beobachtet hatte, sagte sie, hast du dich verändert? Und sag, ich habe eine neue Idee, ich habe eine neue Vision. Und habe dann begonnen, mit Präventologe präventiv zu denken, aus meinen 40 Jahren, wie kann ich etwas verändern? Mhm. Und in dieses Verändern, in meinem eigenen Prozess, mhm, in der Familie, habe ich begonnen zu schreiben über soziale Städte, gesunde Dörfer, habe Abstrakte geschrieben, ja auch schon, was ich angedeutet habe, christliche Heilkunde. Mhm. Habe dann eine Frau Dr. Jakob kennengelernt von Die Fame, sollte man sich die Internetseite auch mal merken. Die macht christliche Mission weltweit, aber sie ist Spezialistin für Gemeindeaufbau in der Zukunft. Und es hat mich so begeistert, diesen Gemeindeaufbau, wie sie Gedankengut hatte. Und da hat sie in ihrem Buch Spiritualität, Gesundheit und Glaube. Das hat mich so innerlich aufgewühlt, mhm, dass ich eben einen Weg gehen wollte der Veränderung.
Mhm. In deinem persönlichen Leben? Bitte? In deinem eigenen Leben
auch. Im eigenen Leben. Ja. Weil bisher hatte ich ja immer Vertrauen in meiner Prozessen, Arbeitsfeld, aber letztendlich wollte ich ja für soziale Städte, gesunde Dörfer, war ich immer schon so ein Anreiz da, etwas zu verändern, weil ich ja die Erlebnisse der Patienten und Klienten mich immer wieder etwas irritiert haben. Ich sage, können wir keine Lösung zu finden? Prävention, Volkskrankheiten, alles gehört ja dazu. Wie können wir etwas verändern? Und ich muss dazu sagen, Glaube war da noch nicht merkbar bei mir, mhm, weil Großer Gott, wir loben dich, Kirche, Volkskirche, ab und zu meine Kirche gehen. Und dann aber eine Begegnung hatte, die ja in der Wilhelmshaven, in der Garnisonkirche stattgefunden hat. Jesus Christus, das war für mich fremd. Mhm. Und habe dann aber schon zwischendurch mit Vorträgen begonnen, die Glaube und natürlich auch Gesellschaftsveränderungen mit hineinbringen. Alle Zeit der Welt, Rituale oder eben halt auch Ehrenamt der Zukunft. Da war ich ja schon vorbereitet, da hatte ich ja schon Kenntnisse und begann in diesem Vertrauen auf meine neue Zukunft, die ich ja nicht gesehen habe, sondern eben halt auch gefühlt habe, im Vertrauen zu gehen. Ich nenne es, und das ist bei uns auch in der christlichen Gesundheitsmedizin oder christliche Gesundheitskongress, nennt sich das, eine vergessene, vernachlässigte Dimension.
Vertrauen.
Bitte?
Vertrauen ist eine vernachlässigte Dimension.
Ja, oder? Ich find, ja, gehört mit dazu.
Okay, nee, was ist eine vergessene Dimension?
Wir kennen das in der Medizin, Körper, Geist und Seele. Mhm. Und das ist Geist letztendlich. Oder wie stelle ich mir das vor? Und ich hatte ja dieses Erlebnis gehabt und auch die Beziehung zu meinem entstandenen oder entwickelten Glauben begann ja. Und habe mich dann mit einem Vortrag beschäftigt, Vertrauen. Mhm. Vertrauen zur Familie, Vertrauen zu Freunden, Vertrauen in der Arbeit. Und habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Oder eben halt auch Vertrauen in der Politik. Und da habe ich ja schon meine Schwierigkeiten bekommen. Und dann hauptsächlich auch in der sozialen Politik, weil ich dann gemerkt habe, dass dieses irgendwo nicht richtig läuft. Das sind Brüche. Und in diesen Brüchen habe ich mich mit Glaube, Gesundheit und Geist letztendlich beschäftigt. So würde ich es erstmal nennen. Ist sehr schwierig auch, weil wir letztendlich in unserer Gesellschaft geistige Armut vielleicht in Frage stellen müssen in Zukunft. Warum? Das ist nicht böse gemeint, das ist, weil uns Vertrauen vielleicht fehlt, der Vertrauen im Glauben auftreten kann. Aber wenn ich im Glauben gehe, mit Gesundheit oder eben halt auch mit gesellschaftlichen Veränderungen, muss ich Erfahrungen machen. Und da fing es an. Das heißt, das Negative.
Zumindest, ich finde mal negativ vielleicht erstmal unangenehme. Ne? Dann würde man aus der Wertung rausgehen. Es ist unangenehm. Wenn man Schmerzen hat, ist es unangenehm. Aber diese Schmerzen könnten einem etwas sagen und zeigen, wo ich hingucken darf.
Genau.
Und dann ist es nur erstmal unangenehm und nicht negativ.
Für mich war es in dem Moment negativ, weil ich mich verändert habe. Meine Frau sich darüber beklagt und sagte, du wendest viel Arbeit auf. Und das gefällt mir nicht. Und dein Glaube, ich habe auch Glauben, sagte sie zu mir, aber was du machst, ist nicht korrekt. Und da kam auch dieses Gefühl auf, jetzt gehst du vielleicht doch die falsche Richtung. Da kommt diese Frage, hast du nun Vertrauen zu dir oder gehst du in dem Vertrauen weiter? Weil andere Menschen, die ich darauf hingewiesen habe, engere, du veränderst dich. Wir wissen, dass du Präventologe geworden bist. Du kannst dich auch in Prävention sehr gut aus. Du bist vielleicht auch ein Fachmann für Gesundheit und Soziales. Aber lass doch deinen Glauben weg. Und das konnte ich nicht mehr. Das ist eigentlich dieses Faktum, ich konnte es nicht trennen. Und dann sind Dinge passiert, die sehr unangenehm, als wollten die mich ablenken.
Kannst du ein Beispiel geben?
2013 Daten verloren von meiner Arbeit im Postfach eines Unternehmens. 10.000 Daten für dieses Konzept, was ich ja schon mal erklärt habe. Dann habe ich versucht, an die Daten heranzukommen. Dann wurde ich krank. Meine Tochter wurde krank, Bandscheibenvorfall. meine Frau wurde krank und ich nenne es jetzt, wir wollen ja auch Vertrauen hinaus, war das Vertrauen gestört letztendlich. Aber ich habe gesagt, ich glaube neu an Jesus Christus, an seine Verheißung, ich hatte auch zwischendurch Bibelkurse gehabt und so weiter. Aber was passiert? Du wirst jetzt herausgefordert. Du musst jetzt Vertrauen haben, dass deine Tochter krank ist und was ich eben auch genannt habe, die dazu führen, Misstrauen zu bekommen oder Vertrauen zu verlieren. Mhm. Und dann gab es immer wieder Schlüsselerlebnisse, die eigentlich positiv waren. Es gab Fragen, es gab kommunale Ausbildung. So als bekomme ich hier die Bestätigung, du bist auf dem richtigen Weg. Kurze Zeit später bin ich krank geworden wieder und kam die Frage auf, gehe ich in diesem Konzept weiter? Und wieder wurde das Vertrauen ja herausgefordert, weil diese, jetzt reden wir wieder von der Vision der gesellschaftlichen Veränderungen, die christliche Kontext für mich von Bedeutung war. Ich war in einem Nebenjob in einer Fachklinik, habe dort zum ersten Mal nach 25 Jahren Vorträge gemacht und immer in der Kombination Glaube und gesellschaftliche Veränderung. Ich habe beides kombiniert, besonders auch im Vertrauen, die ja auch im Christlichen immer wieder hingewiesen werden. Und dann habe ich den Job verloren, weil der Glaube von dem Chefarzt nicht gesehen worden gab. Er sagte, wir wollen sowas nicht. Sie können über Prävention machen, Sie können über Gesundheit, soziale Veränderungen reden, aber nicht über Ihren Glauben, das ist was Persönliches. Und da fiel mir schon auf, was unsere Gesellschaft vielleicht doch nicht mehr will. Geheimnis im stillen Kämmerlein, stilles Gebet, aber nicht Offenheit. Offenheit, wie Glauben führt und dich weiterentwickeln kann. Und der christliche Gesundheitskongress, oder ich nenne es so auch, wird auch sogar in der Internetseite gesehen, hat mir diese Dimension gezeigt, die vernachlässigte, die vergessene Dimension. Dass wir in der Gesellschaft nicht ganzheitlich mehr denken. Wir denken nur auf eine Seite. Das heißt, ich habe Menschen kennengelernt, die kein Vertrauen zu sich hatten. Ich habe Menschen kennengelernt, Selbstwert, sehr wenig hatten. Und in dieser Phase habe ich immer wieder Schlüsselerlebnisse gehabt. Und ich will eins mal erzählen, was für mich auch unvergesslich geblieben ist, dass eine Studentin, die Alkoholikerin war, ja in der Klinik dort gelegen hat und die Erwartung der Liebe zu ihrem Vater hatte, der ihr die Lösung bringen könnte. Ich weise darauf hin, wir reden ja offen.
Ja.
Neue Horizonte und da muss man und darf man auch offen reden. Ich sage, warum hilft der Vater nicht? Ich kenne sowas nicht. Dann sagte sie, der Vater ist Pastor und kann es sich nicht leisten in seiner Gemeinde, dass die Tochter Alkoholikerin ist. Ich habe diese Fälle in verschiedenen Formen mehrmals kennengelernt. Und
so viel damit, zum Wort der Barmherzigkeit, ja?
Ja, genau, genau. Dann habe ich gesagt, da habe ich das erste Mal wieder darüber nachgedacht, was scheitert an diesem Vertrauen? Was ist das Problem, dass dieses Vertrauen nicht erfüllt wird? Denn ich fühle es ja, dass von meinem Vater auch Vertrauen entgegenkommen kann oder eben von meiner Mutter, und wenn man das nicht kennenlernt. Und das ist ein Problem in der Gesellschaft. Wir haben heute, weil viele Kinder diesen Selbstwert nicht mehr haben, auch die Eltern keine Zeit dazu haben, diesen Selbstwert zu vermitteln.
Weil sie ihn selbst nicht haben?
Bitte?
Weil sie ihn selbst nicht haben?
Genau, genau.
Oder haben, oder genau. In ihm getragen werden, ja.
Was war eben nur am Anfang gesagt, Vertrauen. Wie kommt man hin oder wie entwickelt sich das? Deswegen nenne ich diese Beispiele, sie gehören mit dazu. Dass letztendlich unsere Gesellschaft dieses Vertrauen in sich selbst kaum noch besitzt. Das lässt sich heute gut erkennen. Wir haben Ängste. Wir kommen immer wieder auf die Ängste zurück. Wir haben die Quartiersängste, wir haben auch die letzten Monate der Geschichte, haben immer wieder gezeigt, dass die Quartiersängste stärker werden. Wo Ängste aber stärker werden, ist kein Vertrauen. Und mein Freund, der mir die Internetseite gemacht hat, dem habe ich gesagt damals, wenn es kritisch wird bei mir.
Fenster zum Leben?
Ja, genau. Mhm. Fenster zum Leben. Wenn du den roten Knopf drückst, drück ihn. Wenn das dir zu beschwerlich wird in meinem Weg. Und er hat den roten Knopf gedrückt und hat gesagt, ich bleib dein Freund, weil ich dir zutraue, du redest auch eines Tages im Eisstadion. Aber was du machst, ist, du hast Mut. Du gehst an Grenzen heran, aber wo hast du das Vertrauen her? Und da habe ich ihm gesagt, Jesus allein genügt. Und das schöne Buch, Das Schicksal Jesus Christus von Wilhelm Busch, der ja ein sehr exzellenter Pastor und darüber auch ein Buch geschrieben hat, Jesus Christus, unser Schicksal, habe ich festgestellt, mein Vertrauen wurde innerlich stärker, weil ich gewachsen bin. Meine Frau wurde gesund, meine Tochter wurde gesund. Ich kann mich noch entsinnen, dass wir, als ich sie beim ersten Mal ins Krankenhaus gefahren habe, an dem Krankenhaus, wo ich sie hinfahren wollte, vorbeigefahren bin und in ein anderes Krankenhaus abgegeben habe. Ich frage mich heute noch, sie auch, warum hast du das gemacht? Ich sage, das kann ich dir nicht beantworten. Das sind Geschichten, die ich ja immer wieder erlebt habe. Und mein Vertrauen wurde immer stärker.
Das heißt auch, du hast vorhin gesagt, du bist selber auch krank geworden.
Ja, ich hatte einen Herzinfarkt. Und dadurch habe ich gedacht, ich habe doch einen gesellschaftlichen Auftrag. Jetzt werde ich da herausgerissen. Und letztendlich dann auch noch mit einem Herzinfarkt, einem Hinterwartinfarkt, der dazu führte, dass ich über ein Jahr ausgefallen bin. Ich konnte also kaum was machen, außer bin ich im Bett, da habe ich doch wieder geschrieben, habe wieder an diesem Konzept gearbeitet, Quartierskonzept, und mein Vertrauen wuchs. Und ich sage es ganz einfach, ich bin halt auch so offen. Ich habe mir den Psalm 23.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mir mangeln.
Nichts mangeln. Und ich habe gesagt, ich habe Vertrauen, ich bin da drin gestärkt. Es wird mir nichts mangeln. Es ist ein Königspsalm, den letztendlich auch im Krieg so oft gebetet worden und Vater Unser. Deswegen schmunzle ich auch immer, da ich auch kenne, im Vater Unser, vergib unsere Schuld, wir vergeben gern. Und dann geht man nach Hause und zeigt man den Leuten, dass man nicht vergeben hat. Das ist auch Vertrauen. Denn wenn ich etwas bete, dann muss ich auch Vertrauen haben und nicht das schon wieder nach 5 Minuten vergessen habe. Das war immer so eine Art von mir, wo ich gesagt habe, wenn ich sowas bete, dann habe ich auch Vertrauen. Und in dieser Phase, in diesen Entwicklungsprozessen, in diesem Schreiben für die Quartiere, die ja mittlerweile auch ein Selbstläufer geworden ist, wurde ich immer stärker. Und dann habe ich gedacht, oh, ist doch schön, es klappt alles. Ja, und dann wieder nach unten. In dem Moment, genau.
Und zwar wie? Einfach konkret.
Damit diese Daten sind verloren gegangen.
Ja.
Ich war davon abhängig auch, weil ich selber schon in diesem Konzept 60.000 Euro investiert habe im Verlauf von 6 Jahren, dass ich dann gesagt habe, wenn das so weitergeht, gehe ich in die Insolvenz. Dann passierte Folgendes. Ich bekam Ärger mit Großunternehmen. Die Banken haben mich fallen lassen. Die haben mein Heft, Quartiere, soziale Städte, gesunde Dörfer, links unten weggelegt. Und haben gesagt, wir verstehen das nicht. Der Mann scheint in der Pfändungsphase hineinzurutschen. Also Dinge sind passiert. Und das dauerte fast 2 Jahre. Ich habe mich dann mit dem Telefonunternehmen auch geantwortet, geschrieben. Ich habe politische Unterstützung gebeten. Ich habe alles ausgenutzt. Keine Unterstützung. Das war wieder eine Herausforderung des Vertrauens. Und heute weiß ich, oder ich fühle es auch, in dieser Negativphase habe ich alles kennengelernt. Gerichtsvollzieher, wie das am Gericht abläuft, deswegen habe ich das auch bemerkt mit den Duldungspflichten. Ich habe das alles gesehen, was im Quartier eigentlich mit hineinhört. Und da habe ich gedacht, wie kann sowas mir passieren? Auto habe ich verloren, ich habe praktisch alles verloren und hatte 2015 praktisch nichts mehr. eigentlich gibt man dann auf in diesem Prozess. Und da habe ich auch eben nochmal die Andeutung gemacht, die mir auch Dr. Simon vom Präventologenverband gesagt hat, wenn du eine Vision hast, die treibt dich von selber. Mhm. Und ich habe weitergemacht. Mit wenig Geld. Manchmal habe ich, kann ich ruhig sagen, ich habe 3.500 Euro gehabt. Mhm. So, damit kann man auch gut im Vertrauen leben. Mhm. Aber da habe ich nichts mehr gehabt. Oder sehr wenig, war auch ein Teil gefangen worden. Und ich will auch mal die Geschichte sagen. Der Amtsrichter hat meine Broschüre 2 Jahre vorher gelesen.
Vor dem Prozess.
Vor dem Prozess. Da war nichts. Es war ja nichts. Mhm. Und ich habe vor 2 Wochen mit ihm telefoniert. Und dann sagte Herr Löhr, woher haben Sie das? Ich bin auch Jesus-Freak. Hat er das erste Mal gesagt.
Jesus-Freak.
Ja, genau. Da sagte Familienrichter,
ja.
Ich bete vor jeder Verhandlung. Es ist meine Angewohnheit. Mhm. Oh, habe ich gesagt, das habe ich nicht gewusst. Aber Herr Löhr, Sie haben mir 2012, 2013 was vorausgesagt, was ich nie vergessen habe. Sie haben ja Kämpfe geführt, regelrecht, in allen Bereichen. Am Schluss bezahlen die anderen, nicht du. Mhm. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gesagt, hat der Amtsrichter gesagt, Herr Löhr, das ist unmöglich. Vertrauen, Vertrauen. Mhm. Jetzt komme ich wieder zurück. Ich habe vertraut. Mhm. Und dann bin ich eingeladen worden vor 1,5 Jahren. Man ist aufmerksam geworden in der Deutschen Landesgesellschaft für Kultur. Ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen.
Ja.
Und das sagte der Professor Lorch, sehr interessant, was Sie da schreiben. Und das, was Sie in Ihrem Dörfer entstehen in den Köpfen von Menschen, sagte er. Mhm. Und was sie entwickelt haben, bei uns kommen nur Akademiker rein oder Fachreferenten. Mhm. Und da wurde mein Vertrauen wieder gestärkt. Es gab immer wieder Phasen auch, wo ich erlebt habe, dass mein Vertrauen immer gestärkt wurde, weil ich innerlich überzeugt war, es sind Prüfungen. Mhm. Kennst du das auch? Gibt es da von dir eine Antwort? Muss ich mal sagen, Prüfungen, die aus den biblischen Leitlinien zu erkennen sind, dass wir, jeder im Mensch, ich habe da Menschen kennengelernt, Prüfungen zum Wachsen gehören. Ich habe ja heute schon mal gesagt, es ist die Wüste und aus der Wüste herauszukommen, die im Vertrauen und im Gehen sich weiterentwickelt. Wir nennen es auch bei echten Christen Durchglauben. Und mir ist aufgefallen, und dass Christen damit auch in unserer Gesellschaft, auch für unsere Quartiere, Probleme haben, weil dazu gehört eigentlich, wie sagt man, Demut. Mhm. Ich habe in der Zeit das erste Mal in meinem Leben gelernt, mit wenig auszukommen. Früher war ich schon Panik, wenn ich mal 10 Euro nicht hatte. Mhm. Später habe ich mal nur 2 Euro gehabt. Manchmal auch nur 20 Cent. Mhm. Und das Gefühl bekomme, dass hier in meinen Prüfungen eine Demut entstanden ist. Klingt jetzt sehr eigenartig oder sehr schwierig.
Demut.
Göttliche Demut nenne ich sie
ja,
immer.
Demut ist ja völlig was anderes als Unterwürfigkeit. Ja?
Genau, genau.
Ja? Wer demütig ist, kann nicht gedemütigt werden.
Genau, gesagt. Genau.
Ja, liegt mir schon die ganze Zeit auf dem. Im Griechischen heißt Pistoiein, ja, im Neuen Testament,
ja,
sowohl Glauben als auch Vertrauen.
Genau.
Das heißt, da, wo Luther Glauben übersetzt hat, kann man genauso gut das Wort Vertrauen einsetzen. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit mit Menschen, die mit Kirche und der ganzen Vokabular nichts anfangen oder den Konstrukten der Dogmatik oder so, ja, genau. Wenn wir mehr das Wort Vertrauen, da wo Glaube, dann muss ich an was glauben, woran ich nicht glaube.
Genau.
So, zum Beispiel, ich sage hier ganz öffentlich, ich glaube nicht an das Lamm Gottes, was geschlachtet wurde, genau, zur Vergebung unserer Sünden. Nein, ja, ich glaube daran, dass Jesus uns daran erinnert hat, wer wir wirklich sind. Genau. Und zwar mit ihm auf Augenhöhe. Ja? Genau. Und dass niemand aus der Liebe Gottes rausfallen kann und die Macht der Priester einfach auf einer Lüge basiert.
Was die Schwierigkeiten war, ich kam jetzt auch in Workshops, Seminare von Hannover bis in Hessen, in unterschiedlichen Kontakte für Quartiersentwicklungen. Deswegen sage ich schon, 15% sind schon in der Entwicklungsphase, und aber alles mit Glauben überhaupt nichts zu tun hatte. Das heißt, ich ging wieder auf die Prävention letztendlich zurück. Und da ist mir aufgefallen, Frau Professor Lehr vom BAXO, bekannt,
Nein.
Die größten Seniorenverbände, eine exzellente Frau mit 92 Jahren, wunderbare Vorträge, sie tritt jetzt ab, sie geht jetzt in Ruhestand am 9.3. in Berlin, hat einen Vortrag gemacht, gut leben im Alter, exzellent, ich kannte ihn aber schon, und war in einer, wo Leute aus der Gesellschaft waren, Leitfunktionen hatten im sozialen Bereich. Und am Schluss kam die Frage vom Moderator, eine Frage für Quartiersveränderung. Ich rede jetzt schon von Veränderung.
Ja, ja.
Und keine Frage. Manchmal frage ich mich, hatten diese Leute kein Vertrauen dieser Frau, die ja schon die Zukunft genauso im Blickwinkel hatte wie ich auch, oder die Laufrichtung,
ja,
Fragen zu stellen. Wir haben kein Vertrauen gehabt. Weil sie damit rechnen mussten, dass sie es nicht wissen, was diese Frau gesagt hat. Denn sie haben es nicht gewusst, weil ich vorher immer mit Leuten spreche, ich stelle auch Fragen und dann merkt man ja, was ist. Und dadurch wurde ich ja immer stärker in meiner Quartiersarbeit, in meine Entwicklungsprozesse. Meine Krankheit war mittlerweile abgeklungen und ich konnte mich in diesem Quartiersprozess identisch fühlen. Und du weißt, was das bedeutet. Identisch heißt doch, das Vertrauen war gewachsen im Weitergehen. Und ist das, was wir ja auch schon mal angesprochen haben, wir brauchen den Mut, weitergehen zu können. Es gibt ein Zitat von mir: Jeder negative Umstand kann zur Bugwelle des Erfolges werden, wenn. Jetzt komme ich zu deinem Vertrauen zurück. Was mir dabei aufgefallen ist, ich sage, du schreibst, du gibst Vorgaben, Plakate, du schreibst Entwicklungsprozesse, wie Quartiere aussehen können und so weiter, aber immer in Verbindung mit dem Glauben. Und da ist mir was aufgefallen, dass bestimmte Menschen ihr Verstand zwar einsetzen, auch in Prozesse des Quartiers, aber nicht mit dem Herzen denken, mit Mitgefühl für Veränderung. Ich nenne es immer ganz einfach, sie sind auf Ich fokussiert, anstatt auf Wir. Und auf dieses Ich und Wir, bei Wir ist immer Mitgefühl. Es gibt auch Mitleid. Mitleid ist auch nicht immer gut. Das ist diffus auch.
Vor allen Dingen, es guckt nach unten.
Genau.
Mitgefühl hat die Augenhöhe.
Genau.
Und Mitleid guckt nach unten.
Genau, genau. Und das ist das, was ich, jetzt komme ich wieder zum Eisbergmodell. Ich komme immer wieder auf bestimmte Punkte zurück. Letztendlich treffe ich mich immer da, wo wir uns auch in Zukunft in den Quartieren treffen. Diese Oberflächlichkeit hat zwar Mitleid, wir sind sozial engagiert, wir haben für die Flüchtlinge so viel gemacht, aber Vertrauen in der Gesellschaft hat einen Bruch. Politisch, sozial, weil auch viele soziale Gesetze nicht mehr greifen, die letztendlich dazu führen, wo ist das Vertrauen in der Gesellschaft? Das führt aber dazu, wenn wir ein bisschen anders denken, dass wir die Bereitschaft haben, offen dieses Vertrauen auch wiederzugeben. Ich zeige mein Vertrauen in meinen Abläufen, in meiner Geschichte. Ich mache auch Biografie, Lebensbiografie, ab Juni, weil jede Lebensbiografie, die nicht gern berührt wird, letztendlich dazu führen kann, sich zu erkennen. Vertrauensam. Immer wenn ich spreche, geht es entweder Vertrauensvortrag oder in der Lebensbiografie zu prüfen oder zu finden, wo steckt das. Heute weiß man, mein Quartier lebt für die Generation jung. Und ich bin immer wieder erstaunt in den Gesprächen. Ich bin beim KDA, Kuratorium der Deutschen Altenhilfe, sind viele junge Leute, die mittlerweile sich aus den Kommunen in Workshop, das sind 12 Workshop, darauf stürzen, Wissen zu bekommen. Da muss man auch Vertrauen haben, dass man das, was man in der Workshop hört, auch die Quartiere der Zukunft entwickeln. Und das geschieht in einem anderen Fall. Ja, im anderen nicht, weil das Bild gefälscht ist. Und du einen Referent hast, der etwas dir erzählt von Quartiersentwicklung, Projekte und wie alles gut läuft, haben die anderen ja Vertrauen und sagen, wunderbar, hat geklappt. Und jetzt pass auf, passieren tut's, kommen nach Hause, starten mit dem Projekt und dann geht das erste schief, das zweite schief, das dritte schief und dann sagen die, ich bin zu dumm oder denken so. Aber hier fehlt das Vertrauen in sich selber, einen Selbstwert zu haben und, das ist das, was ich oft kritisiere, deswegen hat auch der Dr. Klump von Baxe zu mir gesagt, wenn Sie meine Referentin überfordern, fragen Sie mich lieber, dass die Quartiere selber Vertrauen brauchen. Alles, was wir in Zukunft für Gesellschaftsveränderungen brauchen, ist Vertrauen und dann auch den Prozess zu erkennen, wie die Generationen in diesem Vertrauen gehen können. Natürlich werden die darauf etwas negativ reagieren, wenn ich das im Glauben sagen würde. Weil sie sagen, Glauben interessiert mich nicht. Denke ich mir, die Freiheit.
Ich denke, also nochmal, mit Glauben verbinden die Menschen immer ein Konstrukt von Gedanken, Gebäuden, wie auch immer, die ich übernehmen muss. Also sozusagen fremdes Gedankengut, was weiß ich, die Bekenntnisschriften aus 1537 oder so, lutherischen Bekenntnisschriften, daran muss ein Christ, ein lutherischer Christ glauben. Das war das Erste, was ich nach dem Studium verschenkt habe. Ja, Gott hat Kinder, aber keine Enkel.
Genau, den habe ich auch schon mal.
Ja, also Vertrauen auch. Überhaupt sich daran, dass es einen Sinn macht, etwas an etwas zu beteiligen, was über mich hinausweist. Genau. Was über mich hinausweist und wo ich mich nicht verliere, sondern gewinne, indem ich...
Ich glaube, das ist zu beantworten, Vertrauen zu haben, dass du etwas siehst, was andere noch nicht sehen können. Mhm. Das ist aber auch das, werdet wie die Kinder, hieß es ja so schön, oder heißt es auch so schön, sondern ich habe das, was noch nicht ist, Vertrauen. Ich habe damit 2009 begonnen.
Ja.
Es hat sich bestätigt. Nur die 5 oder die 8 Jahre waren eine lange Phase. Ich hoffe ja nicht, dass das jeder hat, wird er auch nicht haben. Ich habe Leute auch in der Medizin kennengelernt. Ich will eine Anekdote mal erzählen, was auch Glauben bedeuten kann. Dass eine Frau schwer krank war und nur noch 3 Monate zu leben hatte.
Laut Prognose der Ärzte, die ja fast eine Hypnose ist.
Genau.
Hypnotisch, jawohl, der Arzt hat es gesagt, also werde ich nach 3 Monaten sterben.
Also hier steckt auch Vertrauen drin, sehr interessant.
Ja, ja.
Und dann sagte der Arzt, fahren Sie in Urlaub, machen Sie doch mal, was Sie gern wünschen. Und ich werde nie vergessen, wie die Frau gesagt hat, Gott, lass mir noch etwas Zeit. Fährt nach Portugal, kommt nach 2 oder 3 Wochen zurück, kommt eine Nachuntersuchung, war nichts mehr. Es war nichts mehr da. Wir können nicht beantworten. Wir müssen auch als Menschen nicht immer alles beantworten. In Deutschland auch so eine Sache, als würden wir alles beantworten können. Und eins habe ich gelernt in diesen Krisen, in diesen Situationen. Wir Menschen haben die Angewohnheit, menschlich zu denken. Wir machen Gott klein, aber wenn wir Gott wirklich oder auch existent ist, wir können nicht göttlich denken. Dass wir schon Gott versuchen zu spielen. PIT ist ja Präimplantationsdiagnostik, ist ja auch schon ein Wille, menschlich, göttlich zu denken, dass man eben in diesen Untersuchungen schon vorher sagt, das Kind darf leben oder nicht leben. Darüber, denke ich, haben wir schon einen Drang, göttlich zu sein als Mensch.
Wobei das eine Chimäre ist für mich. Also Gott. Sich genau. Da göttlich zu denken.
Genau, genau.
Nee.
Dann nochmal ein Beispiel, was Vertrauen ist. Ich lerne ja von anderen Menschen. Und das ist das, da geht das Wir wieder. Mhm. Wir kommen immer wieder drauf zurück. Wenn ich bin oder ich denke, dann sehe ich nicht das Wir. Mhm. Und dieses Wir hat mir ich habe 5 MS-Patienten betreut, Multiple Sklerose. Und die waren alle unterschiedlich, weil es auch da unterschiedliche Formen gibt, progrediente Formen und so weiter, Schübe und so weiter. Da habe ich eine Frau kennengelernt, 61 Jahre alt, die war Vollzeitpflege. Gleichzeitig ein 50-jähriger Mann, der eben halt die progrediente Form nicht hatte.
Progredient heißt voranschreitend.
Genau, genau. Der aber seine ganze Unzufriedenheit auf seine Frau niederließ, weil er krank war. Das passiert sehr oft. Bis die Frau 3 Jahre später in der Psychiatrie war. Und jetzt kommt was anderes. Die Frau, die 61-jährige Frau in dem Vertrauen, die lebt ja in dem Vertrauen, habe ich nie erlebt negativ. Guten Morgen, Herr Löhr. Gute Nacht, Herr Löhr. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und die Frau war 24 Stunden. Wenn man heute Samuel Koch sieht, weiß man ja auch, er geht ja auch in die Richtung. Samuel Koch?
Sagt mir nichts.
Ist der, weil Wetten, dass damals den schweren Unfall hatte und gelebt war? Nichts? Okay.
Und ich habe kein Fernsehen seit 9 Jahren.
Ja, aber das ist ja
10 Jahre.
Das schon erstmal ausgebreitet gewesen und der hat ja auch den Weg gegangen. Das war ihr Glauben, das Vertrauen zu ihm. Und vor kurzem sagte noch ein Mann zu mir, Herr Löhr, ich bin neidisch auf Sie, dass sie den Glauben aussprechen, ich möchte auch glauben. Und jetzt kommen wir wieder auf diesen Punkt zurück, Vergebung. Und das ist das Schwierige, Menschen. Wir haben es ja alle auch gehabt. Ich habe auch Fehler bei meinen Kindern gemacht. Stolz und Egoismus, Neid sind ja negativ. Und ich höre dann immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ich möchte Frieden haben. Da sagt ja einer, ich habe erst Frieden, wenn ich nicht mehr lebe. Das stimmt gar nicht. Wir haben diesen Funken, jetzt kommen wir wieder zu der glühenden Kohle, in uns. Das heißt, wenn ich Vertrauen habe, kann ich darin auch wachsen, weil ich muss aber in diesem Vertrauen eine Spannung durchleben. Die innere Spannung, die war für mich nicht einfach. Meine Lösung habe ich ja angedeutet, Psalm 23, das war mein Anker. Und in diesem Anker hat sich alles verändert. Und bin zu dem Vertrauen heute gekommen, dass ich feststellen muss, mein Leben, dein Leben ist ein Geschenk. Vertrauen ist auch Geschenk in Bezug auf Glaube. Ich kann mir den Glauben nicht aneignen. Viele Leute denken aber, viele Christen denken das auch, Glaube muss ich mir aneignen. Nein, auch im Römer steht es, ich bekomme ihn geschenkt und werde dann eigentlich das Wissen.
Aber das ist schwierig für viele Menschen, Geschenke anzunehmen, weil sie sich nicht wert fühlen.
Genau.
Dass sie beschenkt werden.
Genau. Tolstoi hat einmal gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitsmensch. Und ehe er sich verändert, jetzt muss ich mal das Wort nehmen, verreckt er lieber. Wir haben das bei den Alkoholikern und das wächst ja auch ständig. Ich helfe gern, aber ich helfe nicht, wo keine Substanz, kein Vertrauen da ist. Ich habe ja 2 Fälle. Das ist Matthias' Fall, wo letztendlich der Mensch selber im Vertrauen seine Selbstfindung, seine Freiheit so entscheiden. Also Tolstoi hatte recht. Und wir sind ja auch. Jetzt will ich ja ganz offen sein, ich rede ja offen. Meine Frau wird sich freuen, wenn sie sich das hört. Ab Montag beginne ich, 4 Kilo abzunehmen. Das ist, ja, es ist auch eine Entscheidung, was ich daraus mache. Ja. Ich kann nicht als Präventologe von Gesundheit sprechen. Und
also ich habe mit meinem Bauch Frieden geschlossen.
Ja, so. Ja,
absolut Frieden geschlossen. Ich fühle mich wohl. Also Wohlfühlgewicht.
Ich fühle mich mit den 92 Kilo nicht wohl. Aber mit den 87.
Okay,
genau.
Wohlfühlgefühl.
Genau. Ja, ja. Das ist aber auch
Entscheidung.
Ein Vertrauen, dass ich auch das will.
Der Respekt, ja, das geht ja darum, auch dass wir Respekt haben vor der Entscheidung eines Menschen,
genau.
Dass er in seiner, sag ich mal, Krankheit oder in seinem Ablehnen der Geschenke frei ist in seiner Wahl.
Genau, genau.
Diesen freien Willen hat er, das abzulehnen.
Genau.
Und wenn man ihm das anbietet, dann hat man es ihm angeboten.
Aber er muss die Konsequenzen tragen.
Dann, ja, aber nicht, dass man dann auf ihn herabblickt, sondern diesen Respekt, auch Menschen, die sich das Leben nehmen, ja, habe ich gelernt, diesen Respekt, ja, einfach zu haben und nicht, sie hätten aber und so müssen, weil Krebs ist auch nur eine Form, eine gesellschaftlich anerkannte Form der Selbsttötung. Das, genau. Hat,
genau.
Das kann man durch die Bank einfach sagen, wenn sie zum Tode führt. Ja, das ist die Ausstiegskarte für viele. Ja, aber auch die Möglichkeit, das Leben komplett zu ändern.
Es ist aber schwierig, wenn der Selbstmord stattfindet von einer 12-jährigen Tochter. Wie das Umfeld damit umgehen kann. Das ist auch im Quartier in meiner Arbeit mit drin. Ne? Ja. Aber ich will auch darauf hinweisen, ich mache nicht alles alleine. Ich habe Netzwerke. Das habe ich heute noch nicht genannt. Die Netzwerke der Zukunft. Und du kennst das ja auch in den Synapsen. Wir müssen nicht mit zusammenarbeiten. Wir sind miteinander verbunden.
Und zwar,
wir geben ja. Informationen raus, die letztendlich wertvoll sind. Bewusstsein verändern können, die dazu auch für den anderen verständlich sein kann. Dann. Also die Netzwerke der Zukunft, was da also bestimmt noch bis 2030, 40 hören, wird das als Selbstläufer. Diese Netzwerke, und jetzt kommen wir eigentlich wieder auf dieses Vertrauen. Wir kommen ja wieder zurück auf Vertrauen. In dem Vertrauen heißt, Netzwerke können nur im Vertrauen arbeiten. Wenn da keine Transparenz ist oder keine Offenheit, ja, dann sind es keine, dann sind die eine biopsychosoziale Störung ist da drin. Wir arbeiten als zukünftige Kommunenpräventologe für biopsychosoziale Prävention. Bio letztendlich ist auch Leben. Ja. Natur, Schöpfung, sozial eben halt auch, was dazugehört, Psycho, Seele. Und deswegen ist Vertrauen nur möglich, wenn drei, Geist,
Körper, Seele.
Und das haben wir verlernt. Und jetzt komme ich wieder zurück an die Grundelemente, was ich heute schon mal gesagt habe. Wenn ich den Menschen die Grundelemente zeige, auch politischer der Vortrag, wie die Zukunft ist in den Quartieren, wie Nachbarschaft wirkt oder wie in Zukunft Ehrenamt der Zukunft nicht als in Wohlfahrtsverbände habe ich ja auch geschrieben, die es damals entwickelt haben, vor 100 Jahren, 150 Jahren, die wussten das, Verstand und Herz. Heute ist es ein Geschäft geworden. Und in diesem Geschäft steht man in Zugzwang. Was verlieren der Bürger, der Patient, verlieren Vertrauen. Weil das nicht mehr stattfindet, was wir heute eigentlich ein kommunikatives Gespräch sehen. Dieses Austausch, und das vergessen auch Geben und Nehmen. Geben und Nehmen ist auch im Gespräch von Bedeutung. Deswegen muss ich manchmal aufpassen, auch bei dir wahrscheinlich, wenn ich nur rede und lass dich nicht reden.
Naja, nee, ich denke schon, dass das ein Gespräch, bisher ein Gespräch war. Ja, auch wenn.
Genau.
quantitativ, das etliche Zuschauer, rede ich sowieso schon zu viel.
Genau. Aber ich habe das ja selber erlebt. Ich bin ja auch in Konzepte oder Projekte drin, wo ich dann eine Frau hatte, die dann sagte, ich betreue gern Ältere. Und dann wurde sie zu einer Person zugewiesen. Und nach 2 Wochen kam die Beschwerde. Und dass die Frau dann nur erzählt hat, und nicht die Senioren, die gerne mal was erzählen wollte. Dann hat sie immer nur von Urlaub erzählt und von anderen. Also wir müssen sehr aufpassen, wenn wir auch Projekte machen. Also ich bin auch immer kritisch. Projekte heißt nicht, man macht sie einfach, dann klappen sie. Ich habe auch einen älteren Mann gehabt, der Alkoholiker ist. Und dann kann ich ihn nicht einsetzen in Seniorenarbeit, weil das zu Risiko. Also wir müssen... Jetzt kommen wir wieder, Kommune, Präventologe, Botschafter, sehr vorsichtig sein, wie wir bestimmte Leute einsetzen. Ich habe auch einen Fragebogen entworfen, wo man dann schon merkt, wo die Leute offen mit Vertrauen teilen. Genau.
Ich habe mal als Pfadfinder, war ich in meiner Jugend, habe ich eine Jugendgruppe geleitet, da hieß es, jeder nach seinen Fähigkeiten.
Genau, da drauf, die Fähigkeit zu finden.
Aber ja, aber viele wissen gar nicht, was sie für Fähigkeiten haben.
Genau.
Also so ein Fähigkeiten-Scout.
Genau, genau. Das muss ich mal merken. Das ist sehr gut.
Ja, aber da bedarf es halt der Wahrnehmung. Überhaupt erstmal.
Jetzt kommen wir wieder zurück auf Wahrnehmung.
Ja, ich habe immer wieder in Gesprächen festgestellt, oder ne, durch die Mindmap, die ich da mal entwickelt habe, die Menschen halten ihre Fähigkeiten für selbstverständlich. Für selbstverständlich, genau. Ja, und beachten sie eigentlich gar nicht, aber dann bedarf es überhaupt eines Dus, der ihnen sagt, das bewundere ich an dir. Oh, das könnte ich auch gerne. Du kannst du mir da helfen? Und so, du hast so, und der, wie, das ist doch selbstverständlich.
Ja? Jetzt muss ich lachen,
ja.
Weil mir genau richtig. Ich habe einen Vortrag erhalten, Aufbruch im dritten Lebensalter. Und dann habe ich gesagt, auf den Friedhöfen liegt das Reichtum. Dann kommt natürlich clevere Leute, wo, da, Reichtum, da gehe ich hin. Sagen Sie mal, wo liegt das? Nein, ist das geistiger Reichtum. Es gibt Leute, die haben immer mal gesagt, ich wollte malen. Sie malen nicht. Es gibt Leute, die könnten ein Buch schreiben, könnten die Dichte schreiben. Sie tun nicht.
Geschichten erzählen.
Genau, genau. Diese Reife, diese Ressourcen. Und wer mich mittlerweile kennt, weiß immer, ich komme immer auf einen Punkt zurück. Quartiere. Und da drin kann man alles sammeln. Die Potenziale, Ressourcen. Und ich will das nicht allein machen. Das ist ja das Problem in Geheimbünde. Ob es nun Seniorenbeiräte sind. Es gibt Seniorenbeiräte, wunderbar, die auch wunderbar klappen. Aber wenn ich kein Vertrauen zu mir selber habe, habe ich ja auch kein Vertrauen zum Wir. Also kann sich nichts entwickeln. Und das ist doch die Zukunft. Das Wir. Letztendlich, vom Glauben her kann ich ganz offen sagen, es gibt 2 Dinge, die an Jesus Christus ich immer wieder bewundert habe. Er hat jeden Menschen angenommen. Er hat nicht bewertet. Ich habe einen Freund, der bildet aus, soziale Demokratie, sehr interessant. Er sagte, lasst doch eure Bewertung mal weg. Entdeckt doch mal den Menschen und dann entdeckt er dich auch. Und das ist doch etwas, wo wir Freiraum geben. Heute haben wir ja, und jetzt kommen wir wieder zur Angst zurück. Wir haben Angst vor Freiraum. Genau. Und das treibt in die Enge. Und dann heißt es so schön, was wir ja heute schon mal genannt haben, Sklave zu sein. Ich bin kein Sklave. Ich war Sklave.
Mit Schlips.
Mit Schlips.
Genau. Und bunten Schraubenziehern und wie auch immer.
Genau, ja. Genau. Aber ich denke mir, Leben hat ja letztendlich einen Sinn für mich. In die Ewigkeit hinein. Manche Leute gucken dann ein bisschen komisch, aber das ist der ihr Problem, nicht meins. Und was ich, und da habe ich auch schon mal Wetten gemacht, wenn ich früher mal unterwegs war und ich gesagt habe, die Frau oder der Mann, was wollt ihr? 60 Sekunden, ich bin im Gespräch. Dann sagte eine Frau zu mir, die Geschichte, wir halten gleich mit dem Schiff, das schaffst du nicht mehr. Komm, wir wetten, habe ich Mittagessen verdient. Das ist auch eine Angewohnheit von mir. Ich habe kein Problem, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Mhm, aber nur dann, wenn ich ihm zuhören kann. Mhm. Er soll erzählen. Es sieht zwar manchmal so aus, als würde ich erzählen, aber es gibt Situationen, auch wenn ich in Vorträgen bin, dass ich oft zuhöre. Mhm. Und dann mache ich am Schluss, spreche ich darüber, wo wir was gut waren oder was eben halt verbessert werden kann. Und deswegen freue ich mich auch, in demnächst Vorträge zu machen mit Kultur, mit Musik. Und alles dem, alle diese Veränderungen schaffen gesellschaftliches Vertrauen. Ja? Auch und Erlebnisse.
Von unten.
Immer von unten, nicht von oben. Das haben wir lange Jahre gehabt.
Ja.
Ja? Und es gab schon Leute, die sagten, ich wäre Sozialraumpionier. Ich sage, wenn das andere sagen, ist das okay. Aber mein Gesichtspunkt ist, mein Vertrauen steht. Ich glaube nicht nur, sondern ich weiß auch. Das kann ich von mir aus dem Inneren behaupten, weil mein Inneres gewachsen ist. Aber wir haben ja eben das Alter von einem 35-Jährigen genannt. Da habe ich auch noch anders gedacht. Mit 63 habe ich die Gnade geschenkt bekommen, etwas zu erleben, was man genießen kann. Wir haben ja vom Genießen gesprochen. Und wenn du Vertrauen hast, kannst du genießen. Oder ist auch korrekt, ne?
Ja.
Genau.
Ja. Vertrauen, im Vertrauen darauf, dass wir verbunden sind, dass jeder Schritt in meine innere Verbundenheit auch, also sag ich mal, nicht die innere Zerrissenheit zu überwinden.
Genau.
All die dunklen, scheinbar dunklen Anteile an mir zu integrieren, ja zu ihnen zu sagen, man muss sie nicht füttern, aber sie gehören zu mir. Und dann brauche ich mich auch nicht mehr zu schämen.
Genau.
Ja. Und ja, das war ein schöner Bogen, ein Stück durch dein Leben, das Lernen, langsame Wachsen von Vertrauen, das dich auf deinem Weg einfach immer wieder weitergebracht hat und vielleicht schon so manche angesteckt hat.
Ich denke schon. Manche, das läuft durch die Internetseite, aber von den Leuten höre ich nichts. Muss ich nicht.
Nee.
Muss ich nicht. Ja. Die suchen dann weiter und das erfreut einen. Sie haben einen Satz im Leben, kann manches verändern schon. Man sucht dann weiter. Weil ich kann nicht die Antworten geben. Ich bin nur ein Mensch, der Impuls geben kann. Natürlich, das ist auch meine Meinung, viele unterschätzen das. Wir sind ja im Therapeutenwahn in Deutschland. Wir haben im Sozialarbeiter in den Schulen, gab es früher ja gar nicht. Ich habe gesagt, 2009, fundierte Berater. Der Kommunenpräventologe, Gemeindepräventologe mit den neuen Sozialpräventionsketten, die miteinander tätig sind. Ich will Ihnen mal noch ein kurzes Beispiel sagen, wie eine Präventionskette sich schnell finden kann. Bei uns gibt es eine Logopädin, Ergotherapie, tiertherapeutische. Viele junge Leute gehen da hinein. Dann habe ich gesagt zu denen, ich frage ja gern, habt ihr euch mal unterhalten? Ja. Womit habt ihr zu tun? Mit Kindern. Der Logopäde, auch Sprache und so weiter, merkt Auffälligkeiten. Warum soll er nicht mal Tiertherapeut mitsprechen und sagen, ich habe ein Kind, soll ich mit den Eltern reden oder willst du mal mit den Eltern reden? Das heißt, wir setzen im Vertrauen etwas in Bewegung, muss nicht immer klappen, aber gerade diese Präventionsketten, da lege ich ein Merkmal drauf, die werden auch wahrscheinlich in Zukunft sich weiter verändern, dass auch die Ergotherapie mit der Logopädin redet und dabei neue Erkenntnisse hat. Dieses ist dann ein Wachstum, weil man sich vorher nicht unterhalten hat. Und das ist wieder, jetzt kommen wir wieder auf diese Angst zurück. Angst vor Selbstverluste, dass man plötzlich denkt, naja, verliere ich einen Patient. Wissen Sie, ich habe letztes Mal wollte ich tanken und dann habe ich festgestellt, ich habe einen Platten. Dann bin ich runtergegangen zu der Tankstelle und habe gesagt, ich brauche mal kurz das Gerät. Mhm. 500 Meter steht mein Auto. Dann hat sie gesagt, in der Zeit kann ich schon einen Kunden verlieren.
Nee.
Dann habe ich gesagt, ich habe dann auch was dazu gesagt.
Ja, ja.
Die war verängstigt, mhm, dass in der Zeit, wo ich bin, und es dauert länger, ein Kunde ebenfalls. Das ist auch Vertrauen.
Ja, ja.
Und so haben wir immer wieder Inhalte, die passieren, wo letztendlich der Selbstwert und der Vertrauen. Mhm. Meine Aufgabe ist, ich nenne es auch aufbauen, mahnen, kommt mit dazu, ich kann es nicht trennen auch mal, und trösten. Und das ist auch das, was die Jugend erkennen will. Oder auch Ältere, Ältere noch viel stärker auch. Und wenn wir heute Pflegeinstitute haben, die kommen und gehen, wo kein Gespräch mehr stattfindet.
Weil es ja nach, genau, praktisch genau, nach Sekunden,
genau,
abgerechnet
nach Minuten
wird,
abrechnen und ja, so weiter. Ja. Und das ist ja nicht, wenn wir Einzelfälle hätten, würde ich sagen, okay, passieren wir. Wir haben aber keine Einzelfälle. Wir haben tausendfach solche aktuelle Momente, wo die Senioren oder Senior plötzlich sagt, ja, der hat keine Zeit für mich gehabt. Und Zeit heißt auch für mich, Vertrauen mitzubringen für Menschen. Ich nenne es gibt ein schönes Buch, das habe ich auch, eine Minute für Gott. Warum kann ich nicht eine Minute für die Nachbarin haben und sagen, was dann auch vergessen wird, wie geht's euch? Oder?
Und zwar nicht als Floskel,
nein,
sondern genau, wirklich genau, in dem Moment bereit sein, einen Moment stehen zu bleiben,
genau,
und zuzuhören.
Genau.
Ja. Also das im Prinzip, der erste Schritt wäre, das Vertrauen, das in jedem Du ein Schatz steckt, der mein Leben bereichert.
Genau. Genau.
Willi, vielen, vielen Dank für die Einblicke in deinen Weg zum Vertrauen. Ich würde tatsächlich sagen, Vertrauen ist eine vergessene oder verloren gegangene Dimension,
genau,
die jetzt wiederentdeckt werden will. Aller gesellschaftlichen Bombardements von Misstrauen, Angst vor der Zukunft, genau, zum Trotz. Vielleicht dienen diese ganzen Dinge eigentlich dazu, uns endlich wieder ins Vertrauen zu bringen. Vielen Dank, Willi Löhr, und vielleicht eines Tages wieder hier oder
ich
an anderer Stelle.
Da bin ich überzeugt, dass gut, wir den Verlauf, ja, unseres Vertrauens,
ja,
wenn er nicht erschüttert ist, ja, auch erschüttert werden kann, trotzdem wiederkommt.
Ja.
Das ist das, woraus wir leben, aus das, was uns geschenkt worden ist. Mhm. Und das sind die Geschenke, ein Reichtum, der letztendlich uns forttragen kann oder mittragen kann. Und wer auf dem Quartier darauf achtet, in Zukunft mittragen, forttragen, miteinander entwickeln, wird selber, das hast du heute schon mal gesagt, belohnt. Und das ist doch eine Zukunft, die keine Angst machen kann, sondern die eigentlich uns Vertrauen schenken kann für einen Prozess unserer Generationen, jung und alt. Nur dürfen wir uns merken, jede Veränderung kostet auch ein bisschen Schweiß.
Ja.
Aber wir werden dafür belohnt, und damit komme ich auch zum Schluss, dass das, was du säst, wirst du ernten. Mhm. Wir warten nicht so lange, meinen immer, die Saat kommt sofort, also die Saat kommt ja von mir und die Frucht auch. Aber wer sich auskennt, das habe ich vom Bauer gelernt, was da alles passieren muss, bis da eine Frucht erkennbar ist, eine Blume, die letztendlich, das nenne ich auch immer unsere Präventologe, Leuchttürme der Gesellschaft, ist ein langer Weg. Und er muss gedüngt werden, er muss Wasser bekommen, man muss manchmal abwarten, man muss Stürme erleben. Es sind so viele Faktoren da drin. Aber die Frucht oder die Blüte zu erkennen, lässt alles vergessen zum Opfer gewesen sein. Das hat auch Petrus gesagt und ich denke mir, da ist Wahrheit dran. Nicht? Und das wollen wir doch alle haben, dass wir diese Überraschungen erleben. Und ich denke mir, Vertrauen hat auch immer wieder etwas Tragbares, dass egal wie es ausgeht, aber dieses Vertrauen hat am Schluss immer eine Antwort und oft positiver antwortet. Nur natürlich auch Misstrauen erlebt haben, dass wir auch vielleicht ein bisschen umdenken müssen, weil wir in manchen Dingen so leichtgläubig sind, die letztendlich aber unser Vertrauen nicht wegwischen darf. Mhm. Sonst erleben wir 10, 20 Jahre mit Misstrauen und nehmen uns selbst die Qualität weg.
Danke für das Schlusswort, Willi Löhr. Liebe Zuschauer, auch in diesem Gespräch, glaube ich, waren viele, viele Samen, die jetzt im Land aufgehen dürfen. Vertrauen, die verloren gegangene Dimension oder Zeit, sie wieder zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.